Ja, ich freue mich, dass Sie heute Abend gekommen sind zu dem Vortrag Das Verschwinden der Wollhammammuts. Der Vortrag ist wie immer in verschiedene Teile gegliedert. Zunächst einmal die Frage, warum verschwanden die Mammuts? Dann der zweite Punkt, gefrorene Wollhammammuts. Also man findet die sozusagen im Eis mehr oder weniger. Wir werden sehen, wie genau im Eis. Dann das evolutionistische Eiszeitmodell. Also was sagt die Evolutionstheorie im Prinzip zur Eiszeit? Vielleicht kann es auch was zu den Mammuts sagen. Dann das biblische Eiszeitmodell. Was sagt uns die Bibel dazu, zu diesem ganzen Thema? Und dann, ja, wie ging es eigentlich zu Ende mit diesen Wollhammammuts? Heute haben wir ja die nicht mehr. Ja, wir graben die aus, existieren ja jetzt nicht mehr offensichtlich. Und zum Schluss Ihre Annahmen entscheiden. Also Sie werden sehen, es geht bei all diesen Modellen immer um Annahmen auch, die man machen muss. Es gibt kein Modell ohne Annahmen. Wenn man von Wissenschaft redet, meinen die Leute, das ist immer alles so in Stein gemeißelt, aber Sie werden sehen, so einfach ist die Sache doch nicht. Also zunächst einmal, warum verschwanden die Mammuts? Die Mammuts sind ja eigentlich so die Symboltiere der Eiszeit. Und die faszinieren natürlich, weil sie den Elefanten sehr ähnlich sehen. Und die findet man ja eigentlich nur sonst in den warmen Regionen wie in Afrika oder in Asien. Also ist doch schon mal diese Frage, wie diese Rüsseltiere in der Eiszeit überleben konnten. Wie konnten die da eigentlich überhaupt genug Nahrung finden? Und noch viel rätselhafter als das Überleben ist auch dieses plötzliche Verschwinden der Mammuts. Dazu gibt es eine ganze Menge von Theorien, aber bisher konnte keine Theorie die Befunde hinreichend erklären. Hier ist ein ganz bekannter Vertreter der Evolutionstheorie, der Professor Larry Agenbrode, ein evolutionistischer Geologe. Und er sagt, warum verschwanden die Mammuts von der Erde? Diese Frage bleibt eines der großen ungelösten Geheimnisse der Vergangenheit. Also das Verschwinden der Mammuts ist ein Rätsel im Rahmen des evolutionistischen Modells. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sich der Sachverhalt dann im biblischen Modell darstellt, das uns ja einen ganz anderen Denkrahmen anbietet als das evolutionistische Modell. Ich sage das immer wieder in meinen Vorträgen, es gibt im Prinzip zwei Denkrahmen. Das evolutionistische Modell, das wir am ehesten kennen, was in der Welt am meisten vertreten wird. Vor rund 15 Milliarden Jahren soll die Welt durch einen sogenannten Urknall entstanden sein. Vor 10 Milliarden Jahren dann die Sterne und die Galaxien. Vor 5 Milliarden Jahren unsere eigene Sonne. Vor 4,5 Milliarden Jahren war unsere Erde noch geschmolzen, glühflüssig, ist dann abgekühlt, hat sich ein Urmeer gebildet vor 3,8 Milliarden Jahren. Und dann soll Evolution bis zur Gegenwart stattgefunden haben. Das ist das übliche evolutionistische Bild, stark vereinfacht. Das biblische Bild sieht ganz anders aus. Wir haben hier, dass Gott am ersten und zweiten Tag eine wasserbedeckte Erde schuf, am dritten Tag das trockene Land und die Pflanzen und erst am vierten Tag Sonne, Mond und Sterne, das heißt den Rest des Universums sozusagen. Am fünften das Meer und die Vögel, am sechsten die Landlebewesen und den Menschen und ungefähr 1650 Jahre später die Sintflut. Das hat sich alles hier im biblischen Rahmen ungefähr in 6000 Jahren abgespielt und im evolutionistischen Bild in 15 Milliarden Jahren. Und Sie sehen sofort, das sind zwei völlig verschiedene Modelle, die man nicht vereinen kann. Da kann man auch keinen Kompromiss schließen. Es gibt Christen, die das probieren. Aber wenn man das versucht und dann in der Bibel genauer nachguckt, dann wird man bald feststellen, man kommt da in inhaltliche und logische Widersprüche. Also mit anderen Worten, es kann unmöglich beides gleichzeitig richtig sein. Aber jetzt gehen wir zum eigentlichen Hauptthema, gefrorene Wollhammammuts. Zunächst einmal, was waren das, diese Mammuts? Ja, das kann man sagen, das waren haarige Elefanten, ist vielleicht die einfachste Bezeichnung. Ungefähr 3,4 Meter groß im Durchschnitt, mit relativ kleinen Ohren und riesigen Kauzähnen. Pflanzliche Allesfresser und die waren gut an ein kälteres Klima angepasst. Sie sahen in etwa so aus wie der hier. Und die Zähne, ganz gigantisch. Diese Frau, die hält hier einen Teil des Kiefers in der Hand zusammen mit einem riesigen Mammut-Kauzahn. Also solche Zähne hatten die, kann man sich fast gar nicht vorstellen, wenn man es nicht in der Hand hält. Von den Mammuts gab es im Wesentlichen zwei Typen. Und zwar die Wollhammammuts in Sibirien, Europa, Alaska und in nördlichen USA. Und dann gab es noch in den südlichen USA, in Mexiko und in Zentralamerika die Prärie-Mammuts. Ich habe hier mal gegenübergestellt, also hier sieht man das Wolha-Mammut und das Prärie-Mammut im Größenvergleich und ganz rechts dazu ein afrikanischer Elefant. Das Wolha-Mammut war am gedrungensten und mit seinen besonders kleinen Ohren und den besonders dichten Fellen natürlich besonders an diese kälteren nördlichen Regionen, die es besiedelte, angepasst. Genetische Untersuchungen, also Untersuchungen vom Erbgut, haben ergeben, dass es eine weitgehende Übereinstimmung gibt vom Erbgut von dem Wolha-Mammut und dem Prärie-Mammut. Und weil das Wolha-Mammut außerdem viel häufiger vorkam, betrachten wir jetzt also im Folgenden nur noch das Wolha-Mammut. Was ist davon vorhanden noch heutzutage? Es sind Fossilien da, die sind weltweit sehr verbreitet. Vor allem in Sibirien hat man ganz viele Wolha-Mammut-Knochen und Wolha-Mammut-Stoßzähne gefunden. Und man schätzt, dass Millionen, buchstäblich Millionen, noch im Permafrostboden, also in diesem ständig gefrorenen Boden, begraben sind. Also hier zum Beispiel ein Mammutkopf in Nordsibirien, den man da ausgegraben hat. Seht schon, das ist ein älteres Foto, ja. Oder hier ein Mammutfriedhof am Berelek-Fluss in Ostsibirien. Das ist wirklich wie so ein, ja, wirklich ein Friedhof. Also eine Unmenge von solchen Mammutknochen hat man da gefunden. Nach Schätzungen sollte es weltweit mehr als 15 Millionen Wolha-Mammut-Fossilien geben. Wobei man allein jetzt für Sibirien von mindestens 4 bis 5 Millionen Fossilien ausgeht. Also eine riesige Anzahl von Mammuts muss es da gegeben haben. Neben den vielen Knochen, die Sie da jetzt gesehen haben, fand man aber auch einige, und das sind relativ wenige, sehr gut erhaltene Exemplare, manche davon sogar noch in einer stehenden Position. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ja, wurden die jetzt vielleicht mitten im Leben von einer Kältewelle erfasst und schockgefroren? Also hier ist so ein Beispiel dafür, für ein aufrecht stehendes gefrorenes Mammut, das man 1901 in Nordostsibirien in der Nähe des Beresowka-Flusses gefunden hat. Die Entdecker haben uns berichtet, dass der Kopf des gefrorenen Mammuts noch erhalten war, auch der Rüssel war noch vorhanden, aber dieses Foto ist dann einige Zeit nach der eigentlichen Ausgrabung entstanden und da waren der Kopf und der Rüssel bereits von wilden Tieren aufgefressen. Wie die das entdeckt haben, war wirklich noch das Tier mehr oder weniger komplett vorhanden. Ein anderes Beispiel, eine Eismumie des 6 bis 8 Monate alten Wolha-Mammut-Kalbes namens Dima. 1977 haben wir das entdeckt am Fluss Kirgiljach in Nordostsibirien wieder. Also auch sehr gut erhalten. Oder hier noch ein Beispiel, das sogenannte Yukagir-Mammut hat man 2002 in der Nähe des Maksunuoka-Flusses ebenfalls in Nordostsibirien entdeckt. Also der Kopf ist wirklich sehr gut erhalten, wie man sehen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, sind die wirklich schockgefroren worden? Ist das so passiert? Gegen einen plötzlichen Vereisungstod sprechen sie selbst bei sehr gut erhaltenen Exemplaren Spuren von Verrottung, dass man Spuren von Verrottung gefunden hat. Und außerdem sind jetzt die wenigen sehr gut erhaltenen Exemplare fast vernachlässigbar gegen die vielen Knochenfunde, wo ja komplette Verrottung der Weichteile stattgefunden hat. Das heißt, es deutet eigentlich auf eine andere Ursache für das massenhafte Sterben hin. Aber welche? Was kann das gewesen sein? Eine weitere Frage ist, wann haben die Wolha-Mammuts eigentlich gelebt? Diese Frage wird beantwortet, wenn man eins berücksichtigt, dass man nämlich die Überreste der Tiere im Allgemeinen in sogenannten Löss-Sedimentschichten findet. Und den Löss ordnet man der Eiszeit zu. Und deswegen kann man eben davon ausgehen, dass die Wolha-Mammuts während der Eiszeit gelebt haben. Aber, Moment einmal, aber woher wissen wir eigentlich, dass es eine Eiszeit gab? Ja, das ist auch alles nicht so einfach. Nun, das Vorhandensein und die Ausdehnung der Gletscher in der Vergangenheit kann man aus dem Studium sogenannter Moränen von heutigen Gletschern ableiten. Was sind wiederum Moränen? Das ist ein französischer Begriff. Moräne heißt eigentlich Geröll. Das ist einfach das von den Gletschern transportierte Material, also der Schutt, der von den Gletschern bei ihrer Bewegung mittransportiert oder abgelagert wird. und die dann entstehenden Formationen im Gelände. Ich habe hier ein Beispiel gebracht. Hier sieht man also eine Seitenmoräne, links und rechts eben von dem Gletscher. Der wandert sozusagen und da schiebt er also immer dieses Material mit sich. Also dieses Geschiebe zu beiden Seiten nennt man Seitenmoräne. Dann haben wir eine Endmoräne, typische hufeisenförmige Geschiebe am Ende des Gletschers. Ja? Das ist das, was wir hier finden. Und dann, wenn man sozusagen mal auf den Boden schaut, dann findet man oft Gletscherabrieb, wo also das Eis wirklich diese Felsoberfläche geschrammt hat, diese Furchen reingeschrammt hat. Das nennt man Grundmoräne. Und an diesen Gebilden kann man das erkennen, dass da Gletscher waren und weiß man auch, wie weit die in der Vergangenheit waren. Und das Geschiebe selbst, das sieht man also hier, das ist in der Regel zu feinem Sand zerriebenes Gestein mit allerdings noch teilweise eben gröberen Bestandteilen. Das ist so ein typisches Geschiebe hier. Ich zeige Ihnen jetzt mal in den nächsten Abbildungen die Ausdehnung der Gletscher in den Alpen an. Und zwar zum Höhepunkt der Eiszeit und auch die Seenlandschaft, die nach dem Rückzug zurückgeblieben ist. Also so sah es da aus in etwa. Das ist die Ausbreitung der Gletscher in den Alpen zum Eiszeithöhepunkt. Jetzt schauen wir mal, wo da einige Städte sind. Also Salzburg wäre da noch mittendrin. Dann sind die Gletscher geschmolzen. Und was dann übrig geblieben ist, na, das kann man sich vorstellen, bleiben quasi Pfützen übrig und das sind dann diese Seen. Der Chiemsee, der Gardasee, der Bodensee, der Genfersee. Das ist also übrig geblieben nach dem Abschmelzen der Gletscher. Von Starnberger See kann man also diese Vertiefungen sehen hier. Und diese Vertiefungen, da war praktisch mal Eis und das ist dann geschmolzen und hat dann eben ja, diese Formen, diese charakteristischen Felsformen hinterlassen. Also Luftaufnahme der Osterseen hier. Auf dem Höhepunkt der Eiszeit wurden auf der Nordhalbkugel weite Bereiche mit Eis überdeckt. Das sieht man also hier ganz gut in Weiß. Und im Folgenden betrachten wir aber vor allen Dingen Sibirien, das eben nur teilweise vereist war und wo man auch die höchste Wolha-Mammut-Fossiliendichte fand. Also mit anderen Worten, die größte Anzahl pro Fläche von solchen Fossilien hat man dort gefunden. Und das schauen wir uns da genauer an. Ja, wie erklären die Vertreter des evolutionistischen Modells die Eiszeit und die Mammuts und alles, was damit zusammenhängt? Das evolutionistische Modell geht von extremen Bedingungen während der ganzen Eiszeit aus. Man meint, dass die globale Durchschnittstemperatur so niedrig gewesen wäre, dass in Sibirien selbst im Sommer die Temperaturen stark unter Null gewesen wären. Also Durchschnittstemperatur minus 10 Grad im Sommer. Davon geht man aus. Als Vergleich habe ich es hingeschrieben, die heutige Durchschnittstemperatur im Sommer ist ca. plus 20. Also in Sibirien kann es ganz schön warm werden im Sommer, glaubt man gar nicht. Im Winter minus 15. Ja. Aber die sagen, im Sommer wäre es in der Eiszeit so kalt gewesen. Nun, das führt uns schon zu dem ersten Rätsel. Wie hätten denn die Mammuts unter solchen Bedingungen in einem steinhart gefrorenen Permafrostboden, wenn sie ja im Sommer nicht einmal auftaut, massenweise begraben werden können? Wie hätten die da reinkommen können in den Permafrostboden? Ja? Selbst bei den heutigen höheren Temperaturen taut der Boden in Sibirien im Sommer nur bis zu einer Tiefe von rund einem halben Meter auf. Darunter bleibt er gefroren. Das ist viel zu wenig für die mehr als 3 Meter großen Tiere. Die passen ja da gar nicht rein. Also wenn man den Permafrostboden untersucht, dann braucht man was? Man braucht einen Presslufthammer ab einem halben Meter. So hart ist das Material. Wir sehen, es ist ein gewaltiges Problem für das evolutionistische Modell, da die Mammuts reinzukriegen in den Boden. Ein weiteres Rätsel ist, wie die Mammuts bei den dauerhaft stark unter Null befindlichen Temperaturen überhaupt in Sibirien hätten überleben können. Man muss sich ja vorstellen, was ist denn so ein Mammut eigentlich? Das ist ein riesiges Tier. Die fraßen täglich, wenn man es mal von den Elefanten ungefähr ableitet, 180 bis 300 Kilogramm saftreiche Pflanzen in Form von Gras und kleinen Büschen. Täglich, pro Tier. Diese Art von Vegetation gibt es aber selbst im heutigen wärmeren Klima Sibiriens viel zu wenig für Millionen von Wolha-Mammuts. Also selbst heute würde das nicht reichen. Keine Chance. Und dann noch was. Zum anderen haben die Mammuts täglich ca. 140 bis 200 Liter Wasser getrunken. Aber die Flüsse und Seen, die wären in Sibirien ja sogar im Sommer, nach der evolutionistischen Theorie, mit einer dicken Eisschicht zugefroren gewesen. Also ein gewaltiges Problem hier, wie die hätten überhaupt überleben können. Drittes Rätsel. Wir werden einige Rätsel haben und die werden wir dann später noch lösen. Aber zunächst einmal die Rätsel. Es ist im Rahmen des evolutionistischen Modells unerklärlich, wie es möglich ist, dass in Sibirien neben den Fossilien von Mammuts und Rentieren, jetzt halten Sie sich fest, auch Fossilien von Pferden und sogar von Nilpferden gefunden wurden. Also, so? Sie sehen schon, jetzt wird es problematisch mit der Theorie hier. Also man muss ganz klar sagen, solche Lebensgemeinschaften, die sind eigentlich nur vorstellbar unter Bedingungen ähnlich wie in der heutigen Serengeti Ostafrikas, wo ja aufgrund von dem großen und vielfältigen Nahrungsangebot die unterschiedlichsten Tiere miteinander leben können. Da lebt eben zum Beispiel hier der afrikanische Elefant zusammen mit dem Nilpferd, mit den Giraffen, mit den Antilopen und mit Büffeln. Also so in etwa wäre das noch vorstellbar, dass die Mammuts überlebt hätten. Aber solche Tiergemeinschaften hätte es geben müssen in der Eiszeit. Also wirklich ist jetzt die Frage, wie kann man ein solches Klima eigentlich mit der Eiszeit vereinbaren? Finden das die Vertreter der Evolutionstheorie? Und dann die Frage, wie hätten all diese Tiere während der Eiszeit überleben können? Schon das heutige Klima führt ja zu viel zu wenig Nahrungsangebot. Und da ist eins wichtig, der Frühling beginnt oft erst Mitte Juni in Sibirien. Wenn das erst Mitte Juni mit dem Frühling losgeht, dann ist ja viel zu wenig Zeit, dass da genügend Pflanzenwachstum ist. Da ist zu wenig Pflanzenmaterial da. Und das gilt natürlich erst recht für das Klima einer Eiszeit nach dem evolutionistischen Modell, wo die Bedingungen noch extremer waren. Also da wird es wirklich ganz schwierig. Viertes Rätsel ist, das Hauptproblem für das evolutionistische Modell ist aber, ja, wie überhaupt eine Eiszeit entstehen kann. Man würde denken, ja, die haben das Problem doch schon längst gelöst, oder? Wie eine Eiszeit entstehen kann. Dem ist nicht so. Die Schwierigkeit besteht nämlich darin, dass man den für die Eiszeit nötigen starken Schneefall erklären muss, der dann ja zu dieser Ausbreitung, und zwar schnellen Ausbreitung der Gletscher führte. Das Problem ist nämlich folgendes. Wenn es kälter wird, was passiert denn dann? Dann wird die Luft normalerweise trockener. Sie wissen das im Winter, deswegen haben Sie Luftbefeuchter im Raum. Das heißt, wenn es trockener wird, dann gibt es in der Regel weniger Niederschläge. Das ist aber genau das Gegenteil dessen, was man für eine Eiszeit benötigt. Und deswegen zeige ich Ihnen jetzt hier mal ganz kurz einmal veranschaulicht hier. Das ist in Toronto, also das ist die größte Stadt von Kanada. Da sieht man wirklich, wie die Nebel mit zunehmender Nachtstunden, wenn es immer kälter wird, verschwinden. Also das ist das, was man eigentlich normalerweise erwarten würde. Die Luftfeuchtigkeit nimmt ab und entsprechend ist dann nicht zu erwarten, dass es Niederschläge gibt. Damit es also bei tieferen Temperaturen stark schneien konnte, da musste was passieren, da musste die Luftfeuchtigkeit stark steigen und entgegen eben diesem Trend der Luft mit sinkender Temperatur immer trockener zu werden. Und dazu braucht man eins, man braucht eine ganz starke Quelle für Wasserdampf. Irgendwo muss diese Quelle sein, und zwar eine starke Quelle. Da reichen die Ozeane, wie sie heute sind, eben eigentlich nicht aus. Woher sollte also diese starke Wasserdampfquelle kommen? Wie gesagt, keine Erklärung über die Ozeane. Die haben im Durchschnitt, die weltweiten Ozeane, so 4 Grad Celsius. Und das ist viel zu wenig Wasserdampf, was da abgegeben wird. Ja. Da reichen auch die langen Zeiträume nicht. Da kommt man einfach nicht hin. Deswegen sagt hier der Professor Peter Hybers, ein evolutionistischer Klimatologe, das vielleicht hartnäckigste Rätsel der Geowissenschaften ist, was das Inlandeis der nördlichen Hemisphäre dazu veranlasste, sich auszubreiten und wieder zu verschwinden. Also er sagt, das hartnäckigste Rätsel ist eigentlich, wie entstand die Eiszeit und wie verschwand die wieder? Sie wissen es nicht. Oder auch hier der Professor David Alt, evolutionistischer Geologe, obwohl es mehr als genug Theorien gibt, weiß niemand wirklich, wie eine Eiszeit entsteht. Und es werden viele Filme darüber gemacht, ja, und es wird oft der Eindruck vermittelt, dass man es wüsste, aber die Wissenschaftler, die evolutionistischen Wissenschaftler, wissen es eigentlich nicht. Fünftes Rätsel und das letzte Rätsel, wir haben fünf Rätsel heute zu lösen. Mit dem Problem der Entstehung der Eiszeit geht auch das Rätsel der sogenannten nassen Wüsten einher. Haben Sie vielleicht auch noch nichts davon gehört? Die Indizien weisen nämlich darauf hin, dass in der Eiszeit nicht nur ganz viel Schnee in den höheren Breitengraden gefallen ist, sondern es gab gleichzeitig auch viel Regen in den Subtropen. Und das beste Beispiel dafür ist die Sahara. Die Sahara ist ja heute, klar, extrem trocken, lebensfeindliche Region. Aber das war eben nicht immer so. In der nahen Vergangenheit war die Sahara eine von Menschen ganz dicht besiedelte, fruchtbare Region mit subtropischem Klima, die die unterschiedlichsten Tiere beherbergte. Also so sieht die Sahara heute aus. Ja? Also da sieht man schon, wie lebensfeindlich das ist. Aber wenn man sich das mal genauer anguckt, was man da so auf Felsen so findet, hier so eine Zeichnung, ein Elefant von der Sahara damals oder hier eine schlafende Antilope oder hier ein Krokodil. Nun, wo es Krokodile gab, da gab es natürlich auch Gewässer. Ja, ist ja klar. Also da kann es nicht trocken gewesen sein. Hier Giraffen sind herumgelaufen, ganz offensichtlich. Und es gab Jäger hier mit Pfeil und Bogen. Also da gab es viel zu erjagen. Es gab auch Vieh. Und die Menschen von damals, ja hier zum Beispiel Mutter und Kind. Oder eben noch zwei andere Stammesangehörige. Also das muss eine relativ fruchtbare Region gewesen sein. Der James Wellard, ein evolutionistischer Journalist, sagt Folgendes. Die Sahara ist eine echte Kunstgalerie vorgeschichtlicher Malereien. Es gibt genug Hinweise darauf, dass die Sahara eine stark bevölkerte Region war. Buchstäblich tausende Abbildungen tropischer und wasserbewohnender Tiere, riesige Viehherden mit Bumerang und Bogen bewaffnete Jäger sowie Abbildungen von Frauen und Kindern. Ja, also auch das müsste im evolutionistischen Modell erklärt werden. Weil es ja auch gleichzeitig zur Eiszeit war, ist es eben auch ein Rätsel im evolutionistischen Modell. Jetzt gibt es eine kurze Pause und nach der Pause werden die Rätsel aufgelöst. Ja, ich würde jetzt gerne mit dem zweiten Teil weitermachen und wie angekündigt die Rätsel angehen. Und dazu müssen wir jetzt das evolutionistische Eiszeitmodell verlassen und zum biblischen Eiszeitmodell übergehen. Ist das biblische Modell jetzt in der Lage, die vorgenannten fünf Rätsel zu lösen? Ganz wichtig ist jetzt hier, dass der Ausgangspunkt für das biblische Modell eben nicht gleichbleibende Bedingungen sind, wie das in der Regel im evolutionistischen Modell ist, man nennt es uniformitarisches Modell, sondern wir gehen davon aus, dass es verschiedene Phasen gab in der Eiszeit. Und die erste Phase beginnt im Prinzip, die Vorphase kann man sagen, mit der biblischen Sintflut. Auf die Sintflut selber kann ich jetzt nicht eingehen, ich habe einen eigenen Vortrag dazu, nach uns die Sintflut. Da kann man dann die Details hören. Also wir werden jetzt im Folgenden nur einen Abriss der für die Eiszeit wichtigen Punkte hören. Im biblischen Modell, also nochmal veranschaulicht, haben wir eine Welt vor der Sintflut. Wir haben ja eine ganz andere Zeitskala als im evolutionistischen Modell, ungefähr 1650 Jahre vor der Sintflut. Dann haben wir die Sintflut selber, die nur ein Jahr gedauert hat. Und dann haben wir die Eiszeit im biblischen Modell, da gibt es also Modellrechnungen dazu, ungefähr 700 Jahre. Und dann die Welt nach der Eiszeit eben bis zur Gegenwart ungefähr 3650 Jahre. Das ist also mal der grobe Überblick. Im biblischen Sintflutmodell gewaltige geologische Umwälzungen. Also Wasser hat die gesamte Erde überflutet. Gleichzeitig ist die Erdkruste aufgebrochen und es gab sehr viel Vulkanismus. Jetzt nicht nur an Land, sondern auch unterseeisch. Aber hier an Land, da wurde viel Asche in die Atmosphäre geschleudert. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn da hunderte oder tausende Vulkane weltweit ausgebrochen sind gleichzeitig, dass der Himmel sich verdunkelt hat. Auch noch geraume Zeit nach der Sintflut hat eine Weile gedauert, bis das wieder heller wurde. Und das hat natürlich bewirkt, dass weniger Wärmestrahlung der Sonne die Erde erreichte. Die Sonne kam einfach nicht mehr durch. Als Folge hat sich dann die Lufthülle der Erde sehr schnell abgekühlt. Während sich jetzt die Lufthülle abkühlte, wurden gleichzeitig aber die Meere durch den Vulkanismus, den unterseeischen Vulkanismus, stark aufgeheizt. Von 4 Grad auf ungefähr 30 Grad, sagen die Modellrechnungen. Also ganz enorme Aufheizung. Wir haben also hier nur ein Beispiel, wie es vielleicht gewesen ist. Das aufgeheizte Wasser der Meere verdampfte, kann man sagen, wie in einer Waschküche. In der kalten Luft, es ist kondensiert, die Luft war ja kalt. Jetzt kann man sich vorstellen, viel Luftfeuchtigkeit, Kälte. Das bedeutet heftige Niederschläge, die auf die Erde niedergehen. Und das löst uns auch schon das fünfte Rätsel. In den tropischen und subtropischen Regionen begann es jetzt nämlich stark zu regnen. Und das führte eben zur Bildung der sogenannten nassen Wüsten. Dieses fünfte Rätsel haben wir damit schon gelöst. Und auch gleichzeitig noch das vierte, weil es nämlich in den hohen Breiten angefangen hat, natürlich, da ist es nicht so warm gewesen, zu schneien. Und da begann dann die Eiszeit. Der also für die Eiszeit notwendige starke Schneefall hat da begonnen. Das ist hier nochmal veranschaulicht. Wir haben also hier ganz viel vulkanische Asche in der Atmosphäre, die das Sonnenlicht blockierte. Wir haben die aufgewärmten Ozeane, sodass sehr viel Wasserdampf in die Atmosphäre ging. Sehr viel Wolkenbildung. Und jetzt, weil es eben kalt ist in der Atmosphäre, hat es dazu geführt, dass wir jetzt sehr viel Niederschlag haben, entweder als Schnee oder als Regen niedergehend. Die Abkühlung der Erdatmosphäre durch die vulkanische Asche in der Atmosphäre führte jetzt dazu, dass in den mittleren Breiten zu kühleren Sommern gekommen ist. Die Durchschnittstemperatur in Sibirien lag da so circa bei plus 5 Grad. Gleichzeitig haben sich aber aufgrund der stark aufgeheizten Meere ganz milde Winter eingestellt. Durchschnittstemperatur in Sibirien circa minus 5 Grad. Also ziemlich gemäßigt in Sibirien, so plus minus 5 Grad. Also ein stabiles, mildes Klima das ganze Jahr hindurch. Jetzt kann man sich vorstellen, dass so ein gemäßigtes Klima natürlich ideale Lebensbedingungen für die Bildung von ungewöhnlichen Lebensgemeinschaften der Tiere eben vor allem in den besonders warmen Küstenregionen geboten hat. Die Küstenregionen waren ja noch wärmer und da war das also ideal. Das heißt, damit ist also dieses dritte Rätsel im evolutionistischen Modell erklärt. Das gemäßigte Klima erklärt uns auch, wie die Mammuts in der Eiszeit zunächst überleben und dann in Sibirien auf eine millionenstarke Population anwachsen konnten. Damit löst sich auch das zweite Rätsel, aber keine Angst, es geht nicht so schnell. Das erste werden wir länger brauchen. Ich habe das hier mal veranschaulicht. Hier sind die Klimazonen auf der Nordhalbkugel, also oben haben wir den Nordpol, unten den Äquator. Und gezeigt ist also die Ausgangssituation nach der Sintflut. Also wir haben oben die Gletscher, dann haben wir hier die Situation im Sommer bzw. im Winter in den mittleren Breiten und die Äquatornähe dann die Bedingungen, wie sie für die Tiere eben günstig sind. Jetzt ist es aber so, dass die aufgeheizten Meere sich immer weiter abkühlten. Zunächst einmal haben wir sozusagen überall diesen Vulkanismus, der hat die Meere aufgeheizt. Jetzt hat er irgendwann mal gestoppt, der Vulkanismus. Die Meere haben sich abgekühlt und die Gletscher haben sich aber trotzdem weiter ausgebreitet, immer noch in Richtung der mittleren Breiten, weil jetzt immer noch viel Wasserdampf in der Atmosphäre war und es hat immer noch viel geschneit. Hier ist es also eine Modellrechnung dazu. Also wir haben hier das Ende der Sintflut, Meerestemperatur 30 Grad und dann ist die aber relativ schnell gesunken. Ungefähr nach 500 Jahren, was der Höhepunkt der Eiszeit war, auf 10 Grad Celsius. Da ist dann die Ausbreitung der Gletscher zum Stoppen gekommen, weil ihm kaum Schnee noch gefallen ist. Das ist also hier der Temperaturverlauf auf dem Festland, also in Sibirien, zu Ende der Sintflut. Wir haben zwei Kurven, also die eine ist für den Sommer, die rote, und die blaue ist für den Winter. Also im Sommer 5 Grad, eben nach Ende der Sintflut, im Winter eben minus 5 Grad. Und jetzt, wie war der weitere Verlauf? Also 500 Jahre später zum Eiszeithöhepunkt, minus 45 Grad Durchschnittstemperatur im Winter in Sibirien. Also extreme Kälte. Wie sieht es hier veranschaulicht aus in dem Diagramm von vorhin? Was ist da passiert? Zunächst einmal ist es so, dass also die Gletscher sich ausgebreitet haben immer mehr. Wir sehen auch gleichzeitig wird also dieser mittlere Teil enger. Also die nassen Wüsten haben wir da sozusagen, eine Ausbreitung Richtung nördliche Breiten. Und was man hier auch sehen kann, eben in dem Bild im Winter eben sehr kalt. Jetzt stellen wir uns weiter vor, es ist natürlich so, nach der Sintflut hat es eine Weile gedauert, bis die Erde wieder, das Erdinnere zur Ruhe kam, dass die vulkanische Aktivität stark abgenommen hat. Es hat immer mehr wärmendes Sonnenlicht die Erde erreicht, die Sommer wurden jetzt langsam wieder wärmer und jetzt ist es dann so passiert, dass die Gletscher vor allem in Küstennähe langsam abgeschmolzen sind. Wenn das Süßwasser jetzt schmilzt und in die Meere reinfließt, dann passiert Folgendes, das Süßwasser ist leichter als das schwerere Salzwasser, das bleibt an der Oberfläche. Und da ist es dann im Winter allerdings wieder gefroren und hat Seeeis gebildet. Ja, das kommt noch dazu, dass es besonders leicht gefriert, dieses Süßwasser, weil es eben kein Salz enthält. Salz verhindert ja, dass es gefriert, deswegen salzen wir auch die Straßen. Indem wir das tun, sorgen wir eben dafür, dass das Wasser wieder in den flüssigen Zustand übergeht. Also dieses Seeeis, das hat sich dann ausgebildet, insbesondere in Küstennähe. Und das hatte dann zwei Wirkungen. Zum einen hat es natürlich das wärmende Sonnenlicht wieder reflektiert. Und das hat bewirkt, dass es im Winter noch kälter wurde. Zum anderen hat diese Eisdecke auch verhindert, dass das Meerwasser verdunstete. Das kann ja nicht mehr verdunsten, da ist ein Deckel drauf. Sodass also die Luft extrem trocken wurde. Zusätzlich zu der Kälte und Trockenheit hat sich ein starker Wind eingesetzt. Der kam aus dem großen Temperaturunterschied zwischen den polaren Regionen, wo es also so extrem kalt war, und den tropischen oder subtropischen Regionen, wo es relativ warm war. Also dieser große Temperaturunterschied verursachte große Winde. Jetzt haben wir also ein sehr kaltes, trockenes und windiges Klima, das sich da in ganz Sibirien ausbreitete. Auf die spezielle Wirkung des Winds komme ich nachher noch, also später noch zu sprechen. Also wie ging es jetzt weiter hier, wenn man hier die Meerestemperatur betrachtet? Die Meere kühlten sich also jetzt dann schließlich weiter ab, bis eben 700 Jahre erreicht sind, das Eiszeitende auf die heutige Temperatur. Und auf dem Festland, was ist da passiert? Da wurde es, wie gesagt, im Winter vor allen Dingen nochmal extrem kalt, bis auf minus 60 Grad. Das sind jetzt ganz extreme Bedingungen. Wie gesagt, nochmal im Vergleich zu heute in Sibirien minus 15 Grad Durchschnittstemperatur. Also viel, viel kälter. Hier nochmal veranschaulicht, wie man sich das vorstellen muss. Also jetzt ist es also relativ trocken schon gewesen, jetzt waren kaum noch Niederschläge da. Das heißt also, die Gletscher sind etwas abgeschmolzen, deswegen ist das obere Band dünner. Und wir sehen hier auch jetzt, dass die Wüsten auch schon wieder kamen. Jetzt kommt unsere Sahara ins Spiel. Also jetzt ist also diese günstige Zeit vorüber. Da war sie schon nicht mehr so fruchtbar, die Sahara. Nun, es gibt natürlich hier ein evolutionistisches Gegenargument. Man muss wissen, dass das evolutionistische Modell nicht nur von einer einzigen Eiszeit ausgeht, die vor rund 4350 Jahren begann und nur ca. 700 Jahre dauerte, sondern es geht von mehr als 30 Eiszeiten aus. Und die sollen angeblich in den letzten 3 Millionen Jahren stattgefunden haben, jeweils ca. 100.000 Jahre gedauert haben. Die Frage ist, welches Modell passt aber jetzt hier besser zu den Indizien? Der eine Punkt ist der, die Vertreter des evolutionistischen Modells stützen die Behauptung auf Eisbohrkernmessungen in der Antarktis. Und diese Eisbohrkerne, das sieht man tatsächlich, Ringe, und die deutet man als jährliche Ablagerungen. Also das ist hier so ein Eisbohrturm, der Eisbohrkerne liefert. Sieht also so aus, so ein Kern, da sieht man also wirklich diese verschiedenen Schichten. Allerdings nur an der Oberfläche, komme ich gleich darauf zu sprechen, in der Tiefe sieht man gar keine Linien mehr. Die Schichten, die müssen aber gar keine jährlichen Ablagerungen sein. Also die gehen her und sagen, jede Schicht ist ein Jahr. Aber man weiß, Stürme oder wandernde Schneedünen, die können mehrere Schichten pro Tag erzeugen. Mehrere pro Tag. Und das ist insbesondere natürlich zu erwarten für die Jahrhunderte währende instabilen Witterungsbedingungen nach der Sintflut. Ja, das war ja eine globale Katastrophe und es hat lange wieder gedauert nach dieser Katastrophe, bis sich das Klima wieder eingependelt hat. Das kann man sich ja gut vorstellen. Damit können also aus diesen Jahrmillionen schnell Jahrzehntausende oder Jahrtausende werden. Es gibt auch hier der Professor Richard Elley, ein evolutionistischer Geologe, zu. Beim Zählen von Jahresringen müssen wir uns fragen, ob sie wirklich eindeutig identifizierbar sind oder ob nicht jährliche Ereignisse ein Jahr vortäuschen. Wir müssen auf jeden Fall damit rechnen, dass wir fälschlicherweise die Schichtablagerung eines großen Sturms oder einer Schneedüne als ein ganzes Jahr fehlinterpretieren. Natürlich gehen Sie nicht davon aus, die Vertreter der Evolutionstheorie, dass Sie so daneben liegen. Ja? Weil Sie nicht mit der Sintflutkatastrophe rechnen, sondern die gehen davon aus, naja, im Wesentlichen sei die Situation immer gleich geblieben. Ja? Also mit anderen Worten, für die ist das nur ein kleiner Rechenfehler. Aber wenn eine Katastrophe stattgefunden hat, dann kann der kleine Rechenfehler riesengroß werden. Hinzu kommt, dass die Ringe nur in der Nähe der Oberfläche zählbar sind. Je mehr man jetzt in die Tiefe reinbohrt, desto enger sind die Ringe aufeinander. Das kommt einfach deswegen, weil das Eis ja Gewicht hat. Und weiter unten, da drückt immer mehr drauf sozusagen und dann wird das Eis richtig komprimiert und die Ringe werden immer enger. Und schließlich ist es dann so, dass der Abstand der Ringe so klein wird, dass man gar keine Ringe mehr sehen kann. Das ist allerdings der größte Teil von dem ganzen Ding. Was macht man also jetzt? Wie können die trotzdem die Ringe zählen, wenn sie gar keine mehr sehen? Die wenden einen Trick an. Die sagen Folgendes. Naja, okay, wir können die Ringe zwar nicht mehr sehen, aber wir berechnen jetzt aus theoretischen Überlegungen heraus, wie viele Ringe da sein müssten. Aber sie machen dabei natürlich die unbewiesene Annahme, dass die Bedingungen in der Gegenwart, auch in der Vergangenheit, stets gleichbleibend waren. Und das wissen sie ja gerade nicht. Also mit anderen Worten, genau diese Annahme ist ja falsch, wenn man von der Sintflut ausgeht, und sie nicht leugnet wie die Vertreter des evolutionistischen Modells, weil dann kann es ja sein, dass es in Wahrheit viel weniger Ringe gab, als es die evolutionistischen Berechnungen uns sagen möchten. Das heißt, aus Jahrzehntausenden oder Jahrtausenden können Jahrhunderte werden, wie im biblischen Modell. Noch ein Punkt, eine genauere Betrachtung zeigt uns darüber hinaus, dass die Eisbohrkernmessungen den Schluss erlauben, dass es tatsächlich nur eine einzige Eiszeit gab und nicht viele. Entscheidend ist eben dabei eine Beobachtung, dass es nämlich in der Vergangenheit eine Zeitperiode gegeben hat, wo die weltweiten Temperaturschwankungen viel größer waren als heute. Und das ist auch ein unerklärtes Rätsel im evolutionistischen Modell. Was meine ich? Wir haben also hier so einen typischen Eisbohrkern, also die Tiefe hier von 0 bis, man kann also bis 3000 Meter kann man da reinbohren, hat man schon geschafft. Und hier die relative Temperatur, ich gehe jetzt nicht darauf ein, wie im Detail man diese Temperatur bestimmt. Man sieht also hier in den ersten 1500 Metern relativ geringe Schwankungen, das sehen Sie an dieser Kurve. Und dann passiert aber scheinbar irgendwas und dann haben wir plötzlich viel größere Schwankungen. Es sind eigentlich zwei Phasen in diesem ganzen Gebilde drin. Das biblische Eiszeitmodell kann uns diese starken Schwankungen in der Tiefe erklären. Warum? Diese Messungen entsprechen im biblischen Modell, also diese Tiefe ab 1500 Metern, eigentlich der Eiszeit. Aufgrund der großen Temperaturunterschiede nämlich, wir müssen uns vorstellen, die Ozeane sind stark aufgeheizt, die Kontinente sind kalt, dann haben wir vulkanische Aktivität, die über Jahrhunderte nur langsam abgeklungen ist, Instabilität und Turbulenz in der Atmosphäre. Und das hat alles zu starken Temperaturschwankungen geführt. Also bis sich das Klima wieder stabilisiert hat, hat es Jahrhunderte gedauert. Und tatsächlich ist es eben so, dass diese Messungen in den geringeren Tiefen der stabilen Phase nach der Eiszeit entsprechen, in der wir uns heute befinden und auf eine viel geringere Schwankung hinweisen. Also nochmal hier bildlich veranschaulicht. Das hier, der erste Teil von diesen Eisbohrkernen, ist eben nach der Eiszeit und das hier ist während der Eiszeit. Und somit haben wir das im biblischen Modell erklärt, während also der Vertreter der Evolutionstheorie eigentlich mit dem Befund nicht viel anfangen kann. Ich fasse noch mit dem Punkt zusammen. Das biblische Eiszeitmodell mit einer einzigen, ca. 700 Jahre dauernden Eiszeit nach der Sintflut, beginnend vor ca. 4350 Jahren, ist in der Lage, fast alle vorgestellten Rätsel des evolutionistischen Modells zu lösen. Fast alle. Nun, ein Rätsel bleibt uns ja noch übrig, nämlich das Verschwinden der Wollhaar-Mammuts. Wie sind die denn verschwunden? Was ist mit denen passiert? Liefert uns das biblische Modell jetzt auch hier eine Antwort? Das Ende der Wollhaar-Mammuts ist der nächste Punkt. Noch einmal das Zitat von Larry H. Broad. Warum verschwanden die Mammuts von der Erde? Diese Frage bleibt eines der großen, ungelösten Geheimnisse der Vergangenheit. Nun, nach dem biblischen Eiszeitmodell herrschte ja, wenn Sie sich das jetzt noch mal ein bisschen vergegenwärtigen, zu Beginn der Eiszeit auf der ganzen nördlichen Hemisphäre, außer der polaren Region, ein gemäßigtes, lebensfreundliches Klima. Unter diesen Bedingungen haben sich dann die in Sibirien lebenden Wollhaar-Mammuts rasch vermehrt und sind zu einer großen Population herangewachsen. Bis hier mal ein bisschen bildlich veranschaulicht. Zu Beginn der Eiszeit waren es natürlich noch relativ wenige Mammuts, aber weil die Bedingungen eben so günstig waren, haben sich die Tiere rasch vermehrt. Es war ein feuchtes und relativ warmes Klima und gab viel Vegetation. Dann aber sind die Gletscher natürlich weiter gewachsen und haben schließlich ihre maximale Ausdehnung erreicht, die sich dann auch nach Sibirien erstreckte, wie hier angedeutet ist. Das war ca. 500 Jahre nach der Sintflut. Zu dem Zeitpunkt haben ca. 4 bis 5 Millionen Mammuts da in Sibirien gelebt. Aber dann wurde es auf dem Kontinent schließlich so kalt, dass die Mammuts ausgewandert sind. Ja? Und zwar Richtung Norden, in die Nähe der Küsten, wo es ja ein milderes Meeresklima gab. Also die sind hier geflohen vor diesem kalten Klima nach Norden rauf. Ja. Und da waren sie eigentlich eine Zeit lang sicher, kann man sagen. Ja. An der Küste konnten die Mammuts eine Weile ganz gut leben. Aber gegen Ende der Eiszeit sind die Gletscher geschmolzen und es hat sich Seeeis gebildet. Das heißt, auf einmal wurde das Meer vereist. Dadurch ist die Temperatur im Winter noch stärker eben gesunken. Es wurde sehr trocken. Das heißt, es hat dazu geführt, dass es kaum Vegetation gab und die Mammuts kaum noch zu fressen und zu trinken hatten. Und dann kamen natürlich auch noch die starken Winde dazu, die jetzt in Form von Staubstürmen immer wieder über das Land fegten. Der Staub, das ist eigentlich Löss, das stammte von diesem getrockneten Gletschergeschiebe und nachsintflutlichen Sediment. Also selbst der Vertreter der Evolutionstheorie würde sagen, na klar, Löss ist vom Wind transportiert worden. Das ist ein Wind abgelagertes Sediment. Nur die Frage ist halt, in welchem Zeitraum. Ja? Und die geschwächten Mammuts gingen dann massenweise in diesen Staubstürmen zugrunde. Also der Untergang der Mammuts war also aufgrund dieser Staubstürme in Küstennähe. Deswegen findet man die Fossilien dort in Küstennähe. Das ist eine bildliche Veranschaulichung, wie es vielleicht gewesen ist. Kann man sich das vorstellen? Können die Mammuts also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes untergegangen sein in dem Staub? Welch verheerende Wirkung so Staubstürme entfalten können, haben wir auch schon gesehen. Im letzten Jahrhundert in Texas in den USA, da gab es solche Phänomene. Hier zum Beispiel so eine kleine Stadt. Da kommt also so eine gewaltige Staubwolke daher. Und dann bleibt am Schluss dann sowas übrig. Also meterhohe Staubansammlungen. Und da kann man sich schon vorstellen, wenn die Bedingungen noch ein bisschen extremer waren, so wie eben nach der Sintflut bzw. in dieser eiszeitlichen Phase, dass das eben möglich war. Dieses Lösssediment der Staubstürme hat die toten Mammuts bedeckt. Und die meisten Tiere wurden aber nicht tief genug begraben, sodass, was passierte, bevor sie einfroren, sind sie weiter verrottet. Und nur Knochen und Stoßzähne sind übrig geblieben. Ja, das erklärt, warum die meisten Tiere verrottet sind. Es mussten nicht überall solche extremen Staubstürme gewesen sein. Einige Mammuts aber, die wurden lebendig in besonders heftigen Staubstürmen begraben und erstickten teilweise noch in der stehenden Position. Ein Beleg dafür, es gibt glaube ich sogar noch ein paar andere, ist, dass man in einem Baby-Mammut-Kadaver tatsächlich Lössstaub im Rüssel und in den Lungen gefunden hat. Also die Tiere sind wirklich erstickt in diesen Staubstürmen, nachdem sie natürlich bereits so geschwächt waren. Nachdem sie jetzt in Löss begraben waren, wie kommen die jetzt da rein in den Permafrostboden? Naja, die Kälte des darunterliegenden Permafrostbodens ist hochgekrochen und hat die Mammuts von unten nach oben eingefroren. Und damit löst sich auch das letzte Rätsel im evolutionistischen Modell. Es führt mich jetzt zum letzten Punkt. Ihre Annahmen entscheiden. Ich möchte das Wort Ihre betonen, weil es jetzt ein bisschen persönlich wird. Das, was Sie nämlich persönlich annehmen, welches Weltbild Sie haben, ist, wie wir gleich sehen werden, von entscheidender Bedeutung. Deswegen die Frage zunächst einmal, warum lösen sich im biblischen Modell Rätsel, die im evolutionistischen Modell bestehen bleiben? Wir müssen uns ja vorstellen, da sind halt nicht nur 5 oder 10 Wissenschaftler im evolutionistischen Modell, das ist eine große Anzahl, die da an dem Problem arbeiten und das nicht lösen können. Warum? Der Grund sind die unterschiedlichen Annahmen des biblischen und evolutionistischen Modells. Der Hauptunterschied sind die viel längeren Zeitskalen des evolutionistischen Modells im Vergleich zum biblischen Modell. Gerade das, was man sozusagen den bibelgläubigen Leuten oft vorwirft, dass wir viel zu kurze Zeitskalen haben, hilft uns aber hier. So produzieren unter gegenwärtigen Bedingungen die Ozeane ja einfach nicht genügend Wasserdampf für die benötigten Eismassen. Das hatte ich am Anfang schon erwähnt. Aber die nur ein Jahr dauernde biblische Sintflut mit dieser kurzzeitig sehr starken vulkanischen Aktivität war in der Lage, sowohl die Wasserdampfmengen zu erzeugen, als auch die notwendige Abkühlung. Verstehen Sie, der Vertreter der Evolutionstheorie würde auch sagen, ja, wir haben schon Vulkane und so weiter, aber er musste strecken auf Jahrmillionen. Wenn er das Ganze auf Jahrmillionen streckt, dann kommt da keine Eiszeit raus. Das ist sein Problem. Er braucht eine Katastrophe, unbedingt. Aber die will er ja eigentlich gar nicht haben. Und schon gar nicht in der näheren Vergangenheit. Die hohen Wasserdampfmengen erklären uns natürlich auch die nassen Wüsten, sowie die in der Anfangsphase der Eiszeit noch relativ milden klimatischen Verhältnisse, die eben den Mammuts eine starke Vermehrung ermöglichte. Und erst als die stark aufgeheizten Ozeane abgekühlt waren, setzte dann die letzte Phase der Eiszeit ein, in der die Mammuts zugrunde gingen. Auch beim Massensterben der Wollhaar-Mammuts steht das evolutionistische Modell mit den viel zu langen Zeitskalen einer Lösung im Weg. Die gegenwärtigen Ablagerungsraten, wenn man da mal so reinschaut in Sibirien, so Lössschichten, naja, da hat man so Ablagerungsraten von maximal 2 bis 3 Zentimeter pro Jahr. Das schließt natürlich ein Ersticken in Staubstürmen aus. Ja? Die meterhohen Mammuts, die wären ja längst verrottet, bevor sie von Löss bedeckt worden wären. Nur das biblische Kurzzeitmodell kann uns hier eine Lösung bieten. Die kurze biblische Zeitskala ist also der letztliche Grund für ihren Erfolg bei der Erklärung der Eiszeit und des Verschwindens der Mammuts. Und der tiefere Grund dafür ist, weil die Bibel die tatsächliche Erd- und Weltgeschichte eben historisch korrekt beschreibt. Und das bestätigt sich auch an vielen weiteren Indizien, die dem evolutionistischen Modell widersprechen, aber in beste Übereinstimmung mit dem biblischen Modell sind. Ich habe eine ganze Reihe von Vorträgen ja dazu. Eigentlich geht es in fast allen Vorträgen um diese verschiedenen Modelle, die ich gegenüberstelle, um zu zeigen, dass es entscheidend ist, welche Annahmen ich zu Beginn, bevor ich überhaupt Wissenschaft mache, reinstecke. Also es ist eigentlich, wenn man das so betrachtet, sehr weise, wenn sich die Bibel ja in ihren erd- und weltgeschichtlichen Aussagen bestätigt, dass man auch ihre Aussagen über Gott und den Menschen überprüft. Verstehen Sie, heutzutage wird die Bibel ja eigentlich abgelehnt, aus dem Grund, weil man ja meint, die Wissenschaft hätte die Bibel ja schon widerlegt. Wobei man mit Wissenschaft die evolutionistische Wissenschaft eigentlich meint, weil man gar nicht weiß, dass es eine andere Wissenschaft gibt. Und weil man nicht verstanden hat, dass Wissenschaft Annahmen machen muss, weil sonst würde sie gar nicht funktionieren. Es sei denn, es ist experimentell, Autos, Handys, Computer und so weiter. Das muss man im Labor ausprobieren, da wissen wir, dass das funktioniert. Aber die historischen Wissenschaften, die Wissenschaften, die sich mit Dingen, die einmal in der Vergangenheit passiert sind, befasst, die müssen immer Annahmen machen. Und jetzt sehen wir, wenn man hier vom Richtigen ausgeht, vom richtigen Modell, von den richtigen Annahmen, dann hat man keinen Widerspruch mehr. Und dann ist es eigentlich auch weise, dass man die anderen Aussagen, die man in der Bibel findet, über Gott und den Menschen überprüft. In der Bibel erfahren wir aber, dass dieses Leben nicht das einzige ist, das wir haben. Nach dem Tod geht es weiter, und zwar für alle Menschen. Und das, was nach dem Tod kommt, ist viel wichtiger als dieses kurze Leben, denn es wird ewig dauern. Verstehen Sie, das ist etwas, worüber die meisten Menschen auch gar nicht mehr so nachdenken heutzutage. Eben aufgrund der Tatsache, weil wir so fokussiert sind über unsere evolutionistische Weltsicht auf die Gegenwart, auf dieses Leben hier. Die Bibel erklärt uns aber etwas, was heutzutage die Menschen gar nicht mehr gerne hören. Die einen Menschen werden nach ihrem Tod für immer in ewiger Verdammnis zubringen, die anderen für immer mit Gott zusammenleben dürfen. Warum ist es so? Weil in Gottes Augen alle Menschen Sünder sind. Von Natur aus geht nämlich der Mensch seinen eigenen Weg und er fragt nicht nach Gott. Das ist das eigentliche Problem. Das sind nicht die Sünden in erster Linie, die sozusagen Verkehrssünden oder solche Dinge, sondern es geht hier um was anderes. Es geht darum, dass der Mensch von Natur aus einfach seinen eigenen Weg geht und nicht nach Gott fragt. Er fragt vielleicht in Notsituationen. Da ruft er mal zu Gott, das mag schon sein. Aber der Normalzustand des Menschen ist eigentlich der, er versucht seinen Weg ohne Gott zu gehen. Nun, Gott ist ein perfekter Richter. Der müsste jetzt alle Menschen in die ewige Verdammnis schicken, weil sein moralischer Maßstab unendlich hoch ist. Er ist perfekt. Und wenn ich gegen einen perfekten Maßstab verstoße, dann reicht im Prinzip der kleinste Verstoß schon aus, dass hier der Ausschlag im Prinzip ist Maximalstrafe. Damit das nicht passieren muss, hat Gott vor rund 2000 Jahren seinen Sohn Jesus Christus geschickt. Und er hat am Kreuz für die Sünde der Menschen bezahlt, ist gestorben und am dritten Tag wurde er wieder von den Toten auferweckt. Gott verspricht, jeder, der umkehrt von dem alten, verkehrten Leben ohne Gott und wer an Jesus Christus glaubt und ihn als Herrn über sein Leben annimmt, der wird gerettet. Und es wird ihm das Opfer am Kreuz angerechnet und er wird von Gottes Gericht freigesprochen und erhält das ewige Leben. Die Tatsache, dass hier Gott ein unglaubliches Angebot macht, müsste eigentlich bedeuten, dass alle Christen werden. Aber leider ist es nicht so. Es ist leider nicht so. Die Leute sind sehr beschäftigt mit ihrem Leben. Es dreht sich alles nur darum, wie es ihnen in diesem Leben geht und wie sie in dem Leben möglichst viel rausholen. Wir können ja in unserem reichen Europa relativ viel rausholen aus dem Leben. Aber man fragt nicht nach Gott. Wer Gottes Sohn ablehnt, der ist schon verurteilt und muss die ewigen Folgen selber tragen. In der Bibel heißt es, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer ihm vertraut, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist der eine und einzigartige Sohn Gottes.